Liebe Geschwister, ich möchte noch etwas ergänzen.
Geht das so? Ja.
Ja, weiter. Auch ganz hinten? Auch?
Ja, ich habe noch viel Platz.
Ah ja. Gestern Abend habe ich ziemlich genau folgenden Satz ausgesprochen. Aufgrund des Wortes wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Und habe dann hinzugefügt, es wird ihn, den Gesetzlosen, ein unbarmherziges Gericht treffen. Und dann wird ihm geholfen. Simpel ist vielleicht nicht nur jemand erschrocken. Was sagt das Wort hierzu? Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Also das war nicht meine Weisheit. Das ist wieder ganz klarer Ausspruch Gottes. Zum Glück darf Jakobus aber weiterfahren. Noch einmal den Satz. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Vers 13, Kapitel 2. Die Barmherzigkeit rühmt sich aber des Gerichtes. Wer hat also dann das letzte Wort? Die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich des Gerichtes. Genau dieses unbarmherzigen Gerichtes. Weil zuletzt seine Barmherzigkeit doch siegt. Denn, noch einmal, wird dem Gesetzlosen, übrigens hier Einzahl wieder, Gnade erzeigt, dann lernt er nicht Gerechtigkeit. Dass dieser Fall, ein schwerer Fall, der Gesetzlose, noch Gerechtigkeit lehren kann und da hinein versetzt werden kann, um das geht es nämlich, gibt es für ihn nie keinen anderen Weg als ein unbarmherziges Gericht. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Zusammengefasst heißt das, wie unausforschlich und unausspürbar sind seine Gerichtswege. Und zwar gerade, was Paulus vorher in Römer 11 für uns ausgebreitet hat, in der Weise sind diese Gerichtswege Gottes unausforschlich und unausspürbar wunderbar. Jetzt erschreckt bitte nicht, das ist bei Frommen nämlich noch leicht der Fall. Warum nicht? Oder warum? Denn je unbarmherziger nun ein Gericht Gottes aussieht für die Betroffenen, die Betreffenden, umso wunderbar ist das Ziel, das Gott durch diese unbarmherzigen Gerichte gerade mit denen, die das Gericht getroffen haben,
erreicht.
Aha. Da gibt es keinen anderen Weg. Nun, aber noch etwas hinzu, und damit schließe ich diese Ergänzung von gestern. Alle diese unbarmherzigen Verfügungen im Gesetz und im ganzen Worte Gottes kommen nie aus dem Herzen Gottes, nie. Es handelt sich immer um Anträge von Geschöpfen, sei es von heiligen Engeln, die das Gesetz angeordnet haben, oder um Anträge Satans, wie bei Hiob, die Gott dann genehmigt hat. Hat Gott Freude gehabt, Wohlgefallen gehabt, dass Satan nicht ruhen konnte, bis Gott ihm dann genehmigt hat, ein Stück weit seinen Willen, den Hiob zu zerstören, von Gott abspenstig zu machen? Auf keinen Fall. Hat Gott selber etwa an Unbarmherzigkeit wohlgefallen? Nein. An Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. Das ist die Haltung unseres Gottes. Aber um besonders himmlischen Majestäten und Gewalten links und rechts am Throne Gottes gerecht zu werden, hört er sie an, dürfen sie ihre Anträge stellen, die Heiligen gerade gegen jeden Sünder und gegen jede Sünde, und um ihnen gerecht, vor ihnen gerecht dazustehen, genehmigt er in weiser Überlegung seiner Liebe, wie weit er die Anträge von links und rechts, bitte, politische Situation, links und rechts gibt das auch auf politischer Ebene. Links sind die Neinsager und rechts sind die sagen wir mal, die Braven, nicht so. Und soweit Gott nun alles, was geschieht an den unbarmherzigen Gerichten und Verfügungen, ist alles nicht nach dem Herzen Gottes, aber er hat es für gut gefunden, solche Anträge so weit zu genehmigen, zur Durchführung, als er wusste, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur alles wieder gut machen, sondern bringe ich eine Herrlichkeit fertig für alle Beteiligten, die ich ohne diese Genehmigungen auch als Gott nicht erreichen könnte. War es ein langer Satz?
Nein.
Gemessen an Paulus nicht, ne?
Nein, nein. Im Epheserbrief haben wir noch längere Gebote.
Eben. So. Das dürfte reichen. Und nun, Freude. Wir erinnern uns, Gnade, Freude, Dankbarkeit, Dank und Dankbarkeit haben die gleiche Wortwurzel. C-H-A-R. Gnade heißt Charis. Freude, heute früh, Thema, Chara. Und Dank und Dankbarkeit, das ist das Wörtchen, das griechische Eu davor, wie bei Evangelium, Euangelion, frohe Botschaft, heißt Eucharistia, Dankbarkeit. Also diese Stammsilbe ist ein Stück der Tiefen des Herzens Gottes. Charismatik, ich habe auch noch kurz angeführt, jetzt Freude. Da ist im Neuen Testament vielleicht die klassische Stelle, Philipper 4, Vers 4. Das wissen wir ja schon aus der Sonntagsschule, aus dem Konfirmandenunterricht. Aber schlagen wir diese wunderbare Stelle auf, sehen Sie näher an. Philipper 4, Vers 4. Schon in den ersten Versen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also steht fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche, einerlei gesinnt zu sein im Herrn. Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ein Bruder hat einmal bezeugt, als es ihm geschäftlich sehr schlecht ging, hat er dem Herrn geklagt, Herr, ich kann mich jetzt unmöglich freuen. Und dann hat er das Wort nochmal angesehen, blies. Aha, freut euch im Herrn alle Zeit. Dann sagt er, dann ging's. Dann war alles verschwunden und ich freue mich im Herrn, erst recht. Geht das? Funktioniert so etwas? Jawohl, wir werden da noch weiteres hören. Alle Zeit. Noch einmal will ich sagen, freut euch. Dann geht es aber weiter. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Warum gucke ich jetzt so herum, liebe Geschwister? Der da vorne fragt sich zuerst, ja, wie weit steht es denn mit unserer Gelindigkeit? Ne? Die armen Nachbarn und Menschen um uns herum, die hätten ein Recht zu denen. Und wenn wir dem ersten Wort gegenüber gehorsam sind, uns alle Zeit zu freuen im Herrn, dann wären wir dieser Gelindigkeit fast von selbst etwas näher gekommen. Da geht es noch weiter. Der Herr ist nahe, allezeit gegenwärtig, sehr nahe, sondern sogar in unseren Herzen. Aber seine Wiederkunft ist auch nahe, sehr nahe. Und da der Staat Israel sein 39. Jahr schon hinter sich gebracht hat und jetzt im 40. Jahr seiner Existenz, Staat Israel, läuft, wenn niemand daran denken würde, der Gott Israels denkt daran. In Quarantäne, sagt der Franzose, Zeit der Prüfung, des Niedergedrücktwerdens, der Versuchung und wie die negativen Dinge alle heißen mögen. Ist Israel heute soweit? Es reicht jetzt dann gerade. Warum 39 genannt? Paulus hat fünfmal 40 Streiche, weniger einen, also 39 bekommen. Israel auch. Aber dann reicht's. Dann greift Gott ein, machen wir uns auf alles gefasst. Der Herr ist nahe, in jeder Hinsicht. Geht's weiter. Seid um gar nichts besorgt. Wer von uns ist soweit? Du auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei mir steht, aber ich will mich einmal nicht groß rühmen, aber dann ist ganz sicher, 80-90% ist bei mir soweit. Aber nur deshalb, weil der Herr bei mir gründlich dafür gesorgt hat. Monatelang in Krankheitszustand. Es konnte keinem einzigen Sorgengedanken Raum geben. Ich merkte, dann ist aus, dann ist aus. In schweren Zeiten als Architekt, Luftschutzbauten waren die Aufträge, also wenig Verdienst. Meine 7 Kinder so, Orgelpfeifen und so weiter. Hätte ich das sorgen können? Operieren wollte man mich nicht mehr, magenkrank. Der Mann stirbt uns unter dem Messer. 3 Wochen lang künstlich ernährt, Tag und Nacht und so weiter. Also, Gelegenheit hätte ich gehabt zu sorgen, nein. Da hat der Herr mir jede Gelegenheit zu sorgen weggenommen. Ich konnte mich nur in die Gegenwart Jesu stellen. Der Herr ist nahe, da war er nahe. Tag und Nacht. Meine Frau neben mir, ich war in Kanton Graubünden oben in Davos. Und dann hat der Herr doch die Operation möglich gemacht und ihr seid heute Zeugen, das war vor 35 Jahren. Ne? Und man beneidet mich um meinen Appetit und dass ich alles essen und trinken kann. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hat Gott auch ganze Arbeit gemacht. Die Rekrutenschule bestand in der Hauptsache darin, mich so zu üben, dass ich keinem einzigen Sorgengedanken Raum geben konnte, durfte. Rekrutenschule, also wenn ich gesagt habe, 80-90%, das geht ja so weit, dass ein Geschwister sagt, der Bruder Muhl, das ist ein leichter Vogel, der nimmt alles so leicht, dem geht es gar nicht tief. Nein, das ist ganz anders. Also, seid um gar nichts besorgt. Wie im Deutschen hat das Griechische auch ein anderes Wort, nämlich Fürsorge. Da soll man tüchtig sein. Wer nicht für seine Familie sorgt, ist schlimmer als ein Heil. Also Für- und Vorsorge ist in Ordnung. Aber wurmende, Sorgen, sich quälende Überlegungen und Gedanken, nein. Seid, und dann steht im Griechischen maximal, nicht nur um nichts besorgt, sondern um gar nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, haben wir Eucharistia hier, mit Danksagung alle eure Anliegen vor Gott kund werden, so. Und jetzt kommt ein und mit diesem und beginnen nicht selten die Schlussworte bei Predigten und Bibelstunden. Aber die paar Worte vorher, die sind schon unter den Tisch gefallen und dann verwundert man sich, dass mit dem Frieden Gottes dann gar nicht so groß ist in unserem Leben. Herr Pfarrer? Ja. Also. Und der Friede Gottes. Aha. Der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Und dann kommt es jetzt so fröhlich. Fein. Übrigens, liebe Brüder, alles, was wahr, also W-A-H-R, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend, wenn irgendein Lob dieses erwählt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, dieses tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Friede, das Wort Friede, kommt meistens als Paar im Worte Gottes. Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden lasse ich euch. Wenn sie sagen, Friede, Friede, wird ein plötzliches Verderben sie erreichen, überraschen. Wenn ich so spreche, der Lautstärke nach verstehen es alle. Danke. Und der Friede Gottes, erst dann, wenn wir uns alle Zeit freuen, unsere Gelindigkeit kund werden lassen allen Menschen, die Gegenwart des Herrn und die Nahkunft des Herrn mit Freuden erwarten und gar nicht besorgt sind, sondern mit Flehen und Gebet und Danksagung dem Herrn alle unsere Anliegen übergeben haben, aber bitte so übergeben haben, dass auch keines dieser Dinge mich noch ein bisschen bedrückt. Dann hat er die ganze Verantwortung. Und ich kann ruhig schlafen. Ganz ruhig. Und jetzt das Schöne, liebe Geschwister, was will der Herr jetzt, dass ich unternehme, dass ich tue? Was will er jetzt von mir? Möchtest du gerne einen Spaziergang machen? Ist das etwas Schönes, Feines? Möchtest gern einen Krankenbesuch machen? Möchtest gerne ein schönes Buch lesen? Was irgendeine Tugend. Da gibt es ja unzählige Dinge. Wähle eines von denen und geh den Weg und sage, Herr, Halleluja, Gnade, alles. Halleluja. Wer hat dann am meisten Freude? Der Herr. Ja. Wenn ich aber mich eine Stunde quäle mit frommen Zweifeln, nicht? Herr, darf ich das oder darf ich das nicht und so weiter und so weiter. Ja. Das ist ganz schlimm. So. Philipper 4 war das. Freude ist eine Sache des Herzens. Von den vielen, vielen Stellen im Alten und Neuen Testament, wo von der Freude die Rede ist, immer Freude des Herzens. Gott hat Freude in mein Herz gelegt. Und da es eine Sache des Herzens ist, liegt es an uns, ob wir uns freuen wollen oder nicht? Alles, was im Herzen geschieht, da kann ich tun und lassen, was ich will. Und deshalb richtet der Herr nur nach dem, wie er unser Herz kennt. Da sind wir verantwortlich für alles, was da drin geschieht. Kann ich in meinem Herzen reden? Wer hat gehört? Niemand als der Herr. Kann ich in meinem Herzen zurückweilen? Kann ich in meinem Herzen singen und spielen? Kann ich in meinem Herzen fluchen? Kann ich in meinem Herzen die Ehe brechen? Weiß niemand etwas davon? Kein Engel und kein Mensch. Und vor dem Herrn bin ich ein fertiger Ehebrecher. der hat die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ah, genügt. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Aber schon, wenn ich ein Wort aussprechen will, bedarf das der Genehmigung Gottes. So. Und alles, was Anträge sind, unbarmherzige Sache von den Antragstellenden, die dann danach gerichtet werden, hierher zurück. Jesaja 30, Vers 29. 30, 29. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg Jehovas, zum Felsen Israel. Und Jehova wird hören lassen die Majestät seiner Stimme, und sehen lassen das Herannahen seines Armes. Das war Jesaja 30, Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Das ist das Normale. Wer mich isst, sagt Jesus, der hat unauflösliches Leben. Wer mich isst, er ist ja das Brot Gottes. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Sache des Herzens. 5. Mose 28, Vers 47. Ja. Dafür, dass du, Jehova, oder deshalb, weil du, Jehova, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, Haus Israel, trotz des Überflusses an allen, den ich dir gewährt habe, wirst du deinen Feinden dienen. Also kommt es drauf an, oder kommt es nicht so drauf an, ob wir uns freuen, alle Zeit? Hat das Konsequenzen, wenn wir es unterlassen? Ich freue mich doch, wenn es mal drum ist. Nein. Hat der Gott zwei Worte. Psalm 9, Vers 2 und Psalm 31, Vers 7. Da ist der Mann nach dem Herzen Gottes, der sagt, ich will mich freuen, ich will mich freuen. Eine Sache des Willens, ich kann das ablehnen, liegen lassen oder im Gehorsam erfunden werden. Aber dann wirklich von Herzen. Weil ihr mir nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient habe. Trotz des Überflusses, den ich euch gewährt habe. Also in Israel damals, ein Land, wo Milch und Honig fließt und Ölbäume und Granatbäume und weiß was alles. Alles gelingen, alle sind gesund, keine Krankheit. Wunderbar, alles ideal. Ja. Hat Gott uns, der Gemeinde Jesu, den Gliedern am Leibe, Herrlichkeitsleibe Jesu Christi, hat er uns auch einen Überfluss gewährt und geschenkt. Ja, da ist der Überfluss, den Gott Israel nach dem Fleisch geschenkt hat, nur ein Schatten gegenüber dem Überfluss und dem Reichtum, den Gott uns bereitet hat und uns geschenkt hat. Also hätten wir noch mehr Grund, ihm zu dienen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, mit Freude und fröhlichem Herzen. Und was für einen Geber hat dann Gott besonders lieb? Einen fröhlichen Geber. Ja, das ist etwas Herrliches. Da hat einer da keine Freude dran, an einem fröhlichen Geber, und der heißt Satan. Der Mammon, die Geldliebe, ist die Wurzel allen Übels. Und mit der Mammonszange hat Satan seine Opfer fest in der Hand. Deshalb empfiehlt Paulus uns in dieser Zeit, den Reich Brüdern in diesem Zeitalter gebiete, ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der allen alles reichlich darreicht zum Genuss, freigebig zu sein, mitteilsam, voll guter Werke und so weiter und so weiter. Ah. Wer von uns kennt, nicht mal ein Gleichnis, sondern eine Erzählung Jesu vom Haushalter der Ungerechtigkeit und vom Mammon der Ungerechtigkeit? Wer kennt da die Auslegung? Das ist das Kreuz der Ausleger, dieser Bericht. Ist aber umso gewaltiger, umso anbetungswürdiger, was der Herr da offenbart und der Geist Gottes. Also merken wir uns Mammon. Weg mit, weg mit. Die besitzenden Gläubigen seien wie solche, die keinen Besitz haben, vollständig innerlich gelöst. Existiert für uns nichts. Kann uns alles morgen gestohlen werden, dann freuen wir uns. Dann können wir den Herrn noch viel wunderbarer erleben in seiner Treue. Hierher zurück. Nehemia 8. Was heute in der Welt herumgereist wird, wir reisen in der Bibel herum. Also, Nehemia 8. Ein wunderbarer Bericht. Und da lesen wir nur Vers. Da sind Leviten, die das ganze Volk versammelt haben und es belehren aus dem Gesetz des Mose. Und sie standen auf einem Gerüst von Holz, 14 Mann. Vom frühen Morgen bis zum hohen Mittag, also wie viel? Wie lange dauerte die Stunde? Ganze 6 Stunden. Und jetzt? Und sie lasen in dem Buche, in dem Gesetz Gottes, erstens, deutlich. Zweitens, und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Das heißt, die Bibel kann nicht gelesen werden, wie man irgendein Buch liest. Die Bibel ist auch für den in einer Fremdsprache geschrieben, der sie in seiner Muttersprache liest. Ohne den Geist, der das Wort Gottes inspiriert hat, zu besitzen, ist es hoffnungslos. Kann man sich mehr ärgern und Anstoß nehmen und zweifeln und Widersprüche finden und so weiter. Und derjenige, der am besten nachweisen kann, dass die Bibel unmöglich Gottes Wort sein kann, ist heute der große Mann. Und wir glauben allem, was geschrieben steht, im hebräischen und griechischen Grundtext. Jedem Wort, jedem Buchstaben und jedem Tippchen daneben. Das war Nehemia 8. Ein Wort in Jesaja 60, Vers 5. Und ihr werdet vor Freude strahlen. Sind wir auch schon so weit? Wenn man in Zürich, auch in Bern, wir sagen im Tramwagen sitzt, also in der elektrischen, man guckt sich etwas um, alles griesgrämige Gesichter, so, mehr oder weniger, dann sage ich jeweils, woran liegt es da bei den Schweizern, bei den Zürchern? Wahrscheinlich, weil die Güte und Gnade Gottes die Schweizer vor einem Ersten und Zweiten Weltkrieg bewahrt hat. Ne? Was will ich damit sagen? Wir hätten allen Grund nur zu loben und zu danken. Unser Bundesbrief beginnt von den Vätern der Urkantone, geschrieben, was warst du? Weiß auch nicht. Ja so, doch. 1991 ist die Schweiz 700 Jahre alt, da gibt es was. Ja, wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Der Bundesbrief beginnt mit "Im Namen Gottes des Allmächtigen". Da wurde schon Sturm dagegen gelaufen, aber der Anfang sitzt immer noch. Und auf unseren 5-Franken-Stücken steht ringsum "Dominus providebit". Auf Deutsch, der Herr wird es versehen. Vielleicht nicht von ungefähr, dass der Schweizer Franken so stabil ist.
Es ist nicht klar angekommen.
Bitte?
Es ist nicht klar angekommen, was auf der Münze steht.
Ja, das steht am Rande auf der Münze.
Ja, das muss ich nochmal sagen. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, nämlich?
Ja, das Providibus, weißt du.
Ach so, ja, also.
Ja, muss ich
nochmal sagen. Ach so. Dominus providebit, das heißt, der Herr wird es versehen. Also es ist dem Herrn übergeben, die ganze Finanzfrage. Apostelgeschichte 5, 41. Sie freuten sich mit Freude, weil sie um des Herrn willen gestalt worden sind, geschlagen worden waren, die Apostel. Das gleiche bezeugt Paulus in 2. Korinther 7, Vers 4. Wir haben ständig Freude, trotz aller Drangsal. Noch einmal 2. Korinther 6, Vers 10. Und dann, jetzt freue ich mich in den Leiden, dein Kolosserbrief, dann kommen wir noch darauf zurück. Das zweite Stück, der Frucht des Geistes in Galater 5, Freude. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Der erste Dreiklang, dann kommt ein zweiter Dreiklang und ein dritter. Neun Stücke. Neun. Dreimal drei. Göttliche Vollkommenheit. Nämlich Frucht, die eine Frucht des Geistes. Der steht aus neun Stücken, wie der Heilige Geist selbst aus sieben Stücken besteht. Freude. Wir haben gestern von Zerubabel gehört. Und dann dürfen wir noch ergänzen hier. Mit Freude sehen die sieben, das sind die sieben Stücke des Heiligen Geistes, das Senkblei in der Hand Zerubabels, wie als er den Grund zum Tempel gelegt hat. Und die Hände Zerubabels werden den Bau vollenden. Sie werden den Schlussstein setzen mit dem lauten Ruf, wer weiß es noch? Gnade, Gnade ihm! Was hat dort die Gnade bewirkt? Dass der Berg der Unmöglichkeiten für Zerubabel zur Ebene geworden sind in einem Augenblick. Unsere Sorgenberge können wir auch in einem Augenblick zur Ebene machen. Das ist dann wirklich ein Werk des Glaubens und nicht des Gesetzes. Psalm 45, Vers 7, der wunderbare Psalm von der Hochzeit des Herrn mit seiner Braut. Und dann hat er das Zeugnis vom Vater. Du bist gesalbt mit Freudenöl über alle deine Genossen hinaus. Unser Herr, du bist gesalbt mit Freudenöl. Dürfen wir den Herrn auch bitten, gib mir auch ein paar Tropfen von diesem Freudenöl. Da wäre er gar nicht zufrieden mit ein paar Tropfen. Bitte für ein paar Tropfen. Die Fülle immer. Jesaja 61, Vers 3. Ich werde euch Freude geben anstatt Trauer, Kopfschmuck statt Asche. 2. Korinther 13, 9. Wir freuen uns bei aller Schwachheit in der Schwachheit. Freuen wir uns. Wir haben ja gestern Abend gehört. Wem gibt Gott Kraft? Erstens, dem Müden. Aber bitte, wenn mir jemand etwas geben will und ich bin zu faul, die Hand auszustrecken, um es zu nehmen, dann liegt es nicht am anderen. Ne? Nehmen, essen, dann ist nicht nur mein Besitz, sondern Bestandteil von mir, den mir niemand mehr rauben kann. Kolosser 1, 24. Nun freue ich mich in den Leiden. Dann hat er aber einen dem Ausspruch nach gewagten Grund. Und ergänze, vollende in meinem Fleisch, was ich da leide, ergänze ich das, was an den Leiden des Christus noch mangelt, der Ergänzung bedarf. Haben wir nicht alle beim Lesen dieses Wortes gedacht, du Paulus, halt, 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 Bremse anziehen. Jesus hat doch gerufen, es ist vollbracht. Was will da noch einer, noch ein bisschen Vollbringerin? Aha. Da muss man die Schrift kennen, dass nicht nur geschrieben steht, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind, sondern einige Verse vorher, wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder am Leibe des Christus sind. Unser alter Bestand hier. Der Leib des Todes, der zerstört wird. Wisset ihr nicht, dass schon euer alter Mensch, eure Leiber schon Glieder Christi sind? Angenommen, ich sei jetzt eine Zelle an der kleinen Zehe des Herrlichkeitsleibes Jesu Christi, angenommen. Und jetzt trampt einer da drauf oder ein Ambosshammer zertrümmert die Zehe. Ja, da unten tut's weh, nicht? Den Betroffenen tut's weh. Aber den da oben geht's gar nichts an. Nicht? Der empfindet das. Da unten. Die da unten merken gar nicht, was geschehen ist und das weh tut. Sondern der da, den wird sofort gemeldet. Oh, nicht? Also ist das dann auch ein Leiden von mir, wenn meine Zähne zerquetscht werden? Ohne weiteres. Denn wir, Christus, unser Haupt, und wir Glieder an seinem Leib, bilden den Christus Gottes. So ist es. Was Gottes Kinder leiden in diesen 2000 Jahren am Fleisch, sind Leiden des Christus. Das, und viel, da sind wir zu sehr belehrt, also es gibt Leiden der Züchtigung und der Strafe und das und das und das. Mag alles dabei noch mitwirken. Aber die wunderbare Sache ist das. Können wir St. Paulus verstehen? Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Freue ich mich, was? Als Glied am Leibe des Christus. Was ich immer leide, was der Herr mir zuteilt an Leiden am Fleisch. So. Da war ein Bruder verzweifelt nach einer prächtigen Bibelstunde, die ich halten durfte in der Schweiz. Und dann steht er auf, so, Bruder Mull. Alles still. So, Bruder Mull, darf ich jetzt glauben oder nicht? Alles hochgespannt. Darf ich glauben, fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schwächen und so weiter. Warum war der so erregt? Wurde lungenkrank in der Rekrutenschule, kam in ein Militärsanatorium, nach anderthalb Jahren als gesund entlassen, nach wieder anderthalb Jahren wieder ins Militärsanatorium und das etwa 5, 6, 7 Mal während etwa 15 Jahren. Begreifen wir den? Und er hat sich immer wieder an das Wort gehalten, er trug unsere Krankheit. Ja, das stimmte gar nicht. Ich muss sie ja immer tragen. So, jetzt war es wieder ganz still. Konnte ich da irgendein mit einer frommen Miene oder einem frommen Wort antworten? War zuerst alles ganz still, unheimlich still. Und was der Herr mir geschenkt hat, kurz und bündig zu sagen, da habe ich erst später verstanden. Wie aber, lieber Bruder, wenn du ein Stück von dem Er wärst, stimmt's? Ha. Dann wurde es wieder still. Und dann wurde es sehr schön. Wurde es sehr schön. So. Zeit. Was ist das? 3 Minuten nach 11. Du, noch ein paar Worte von Freude.
Ja, ja.
Aha. Wir haben gehört, weil ihr mir nicht mit Freude und noch mit was nicht gedient habt. Mit Fröhlichkeit des Herzens gedient habt. dürfen wir Gläubige fröhlich sein? Hören wir die Schrift? Was hat der Vater der zwei Söhne, der eine war der verlorene Sohn, der andere der ganz brave, angeordnet, als er den neu bekleidet hat, den Ring an Finger und Sandalen an seine Schuhe? So, nun lasst uns freuen und fröhlich sein, ließ sich das Gesinde dreimal sagen. Ja, die haben sofort eingehängt. Dann kommt der andere, der Brave, vom Feld und hört was? Reigentanz und Musik übersetzt, nein, das ist sogar das wunderbar, Sinfonie. Reigentanz und Sinfonie im Hause des Vaters. Wen stellt denn der Vater dar? Gott. Das ist der Vater. Und der wird zornig da draußen. Was? Der Kerl kommt zurück und dann macht der Vater ein Fest. Oh, schlagen wir doch das. Nein, also dort, wenn so ein Lump nach Hause kommt, war verloren, ist wieder gefunden, war tot und ist lebendig geworden. Dann sagt der Vater dem Sohn, du, es geziemte sich jetzt fröhlich zu sein, sagt er dem Sohn. Der Vater muss sich aber bequem zu dem hinauszugehen, denn es steht geschrieben, er konnte nicht ins Haus des Vaters eintreten. Der Brave kam nicht ins Vaterhaus, der Lump ist schon drin und wird gefeiert. Haben wir einen Gott, aber einen ganz anderen, als wie er uns vorgestellt wird, von frommer Seite. Ja, was da in Hohelied 5, Vers 1 steht, steht sogar in der Bibel. Esset, Freunde, und trinket euch fröhlich, Freunde. Ja. Steht so etwas in der Bibel? Ist aber schade, gell? Schade, dass so etwas in der Bibel steht. Ihr Lieben. Esset, Freunde, und trinket euch fröhlich. Was ist dann das für ein Wein, der dann getrunken wird? Der Wein, das ist sein Blut. Und sein Blut, das ist seine Seele. Und wer trinkt sein Blut? Seine Seele. Da kann man essen und trinken und dann wird man ganz fröhlich. Ganz fröhlich. Warum macht er so traurige Gesichter? Was ist denn los da? Ah, ich freue mich also nicht nur in Zürich im Tram, sogar auf der Langsteinbacher Höhe. Wird immer noch schöner. Ruth 3, Vers 7. Und da Boas gegessen und getrunken hatte, wurde sein Herz fröhlich. Wen stellt denn Boas da? Den Herrn Jesus als Erlöser. Wurde sein Herz fröhlich. Und Paulus in Athen. Abschließend schlagen wir noch diese Stelle auf. Wieder von der Größe und Weite des Herzens unseres Gottes. Apostelgeschichte 14, 17. Paulus in Athen. Stellt euch vor, der Paulus ging eines Tages durch Athen und hat sich all die Götterbilder angesehen.
Kapitel 17.
Wie?
Kapitel 17.
Entschuldigung.
Nicht 14, 17, sondern 17, 14.
Auf den Kopf gestellt.
Nein.
Dankeschön. Also, Apostelgeschichte 17, 14. Lesen wir dann, was Paulus zu sagen wagt, denn Philosophen in Athen und dem Volk. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Oh. Wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun sein Geschlecht sind, so sind wir aber nicht belehrt worden. Da wir nun aber sein Geschlecht sind, sollten wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder dem Gebilde einer Kunst und so weiter gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, er rechnet ja allen alles nicht zu, das Böse und die Übertretungen, übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auf den Thron gesetzt hat. Jetzt muss ich aber vorher noch etwas lesen. Welcher Vers ist das?
Aber nicht in Athen.
Ach so, ach so.
Wenn du von Athen sprichst, es kann bloß 17 stehen.
Jawohl. Also bist du ein guter Athener doch. Bitte?
Heute wird
eine Viertelstunde früher
gegessen.
Danke. Also, 14,
17. 14, 17 stimmt auch, ja?
Ja.
Entschuldigung, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Ja? Ich in Lüstra.
Vers 16. Gott, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ, also wie den verlorenen Sohn, wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt hat. Ist unser Gott nur der Judengott? Nein. Ist unser Gott nur der gläubigen Gott? Nein. Als Gott ist er der Schöpfer aller, und da kann er sich gegenüber keinem Geschöpf verleugnen, ich bin nicht dein Geschöpf. Oder dein Schöpfer. So. Niemand kommt zu Gott als nur durch den Herrn Jesus. Total falsch. Zu Gott, Gott hört den schwärzesten Raben schreien und gibt ihm eine Speise. Zum Vater kann niemand kommen als nur durch den Sohn. Aha, aha. Zum Gott als Vater haben. Abba, lieber Vater, sagen. Amen.